Was für ein Kontrast. Sie hätten das miterleben sollen. Am Montag war hier die Kirche voll von lauter Zweit- bis Viertklässlern. Ja, es war der Beginn des neuen Schuljahres, den wir mit einem Gottesdienst begangen haben. Und da vorne auf der Cajon saß damals da auch der Elias und er hat einen Mordstrommelwirbel veranstaltet und die Kinder haben gleichzeitig getanzt. Die ganze Kirche hat getanzt. Was für ein Kontrast dann die Nachricht aus Libyen, 15.000 Menschen sind ins Meer gespült worden, beziehungsweise irgendwo in ihrem eigenen Haus buchstäblich ersoffen. Von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen. Und das gehört auch in den Gottesdienst, nicht nur das Tanzen, sondern auch das Erschrecken darüber, was geschieht in unserer Welt. Nicht zu vergessen auch das Erdbeben im Atlasgebirge in Marokko. So viele sind verschüttet worden, haben ihr Zuhause verloren. Der Begriff dafür heißt Katastrophe. Ein Wort aus dem Griechischen. Strophe, das kennen wir. Das meint aber ganz ursprünglich einfach einen Wendepunkt. Das stammt übrigens aus der Tanzbewegung. Immer wieder eine Wende gibt es bei einer neuen Strophe. Und das Katar heißt schlicht nach unten, eine Richtungsbewegung. Eine Katastrophe ist eine abrupte Wende nach unten. Da wird der normale Lebensvollzug abgebrochen, nach unten gewendet. Und das Schlimme ist speziell ja bei der Flut in Libyen, dass diese Katastrophe ja nur ein Teilaspekt einer viel größeren, umfassenderen Entwicklung ist, die mit der Erwärmung der Meere zu tun hat. Wer Katastrophenmeldungen hört, der tut sich schwer. Jesu Ruf, sorget nicht, unbefangen zu vertrauen. Müssen wir uns nicht viel mehr sorgen, als wir es bisher tun, um diese Welt, in der die Regenfluten immer heftiger werden? Sind wir nicht geradezu verpflichtet, uns Sorgen zu machen? Und wenn schon nicht um uns selbst, so doch um unsere Kinder und Enkel. Damals war ein junger Mann vor Jesus getreten, der hatte sich ernsthafte Sorgen gemacht, beeindruckend ernsthaft. War er besorgt um sein ewiges Leben? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, hat er ihn gefragt. Doch dann stellte sich heraus, dass er die Sorge um das ewig Gültige, das ewige Leben mit einer wohl mindestens genauso ernsthaften Sorge um seine persönlichen Finanzen gekoppelt hatte. Das eine nicht ohne das andere. Wenn schon, dann muss beides passen. Der Seelenfrieden und der Kontostand. Man kann auch sagen, der Himmel und die Erde. Sie kennen die Geschichte von jenem reichen Jüngling. Jesus hatte ihm zu verstehen gegeben, wenn du diese Bedingungen stellst, dann verlierst du das Entscheidende. Wenn du dich mit deinen Erwartungen ans Leben schon festgelegt hast, bevor du überhaupt erst nach dem Sinn des Lebens fragst, wirst du den Sinn nicht finden. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Und direkt nach dieser berühmten Geschichte vom reichen Jüngling finden wir unseren sehr herausfordernden Bibelabschnitt des heutigen Sonntags. Da sprach Petrus, Lukas 18, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Petrus Petrus sagt, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Wie haben Sie diese Frage gerade verstanden? Wohlgemerkt, sie schließt direkt an die Geschichte vom reichen Jüngling an. Liegt es nicht nahe, es so zu deuten, hey, Jesus, schau mal, der reiche Jüngling ist eben davongegangen, aber wir sind noch da, wir haben uns anders entschieden. Eigentlich könntest du uns mal ein dickes Lob dafür aussprechen. Schau mal, die Blasen an unseren Füßen, ständig ziehen wir mit dir herum. Und unseren Fischereibetrieb haben wir auch hingeschmissen. Jesus, wir haben das ja nicht umsonst für dich gemacht. Wir erwarten jetzt ja auch eine fette Belohnung. Im Himmel müsste es bestimmt schon irgendwo eine Schatzkammer geben, wo an der Tür steht, die 12 Apostel. Nee, Petrus hat es so nicht gemeint. Zum einen sollten wir uns die Jünger gar nicht allzu heroisch vorstellen. Das waren keine kargen Asketen, die sich die Füße wund liefen. Die waren zunächst nichts groß anderes als Schüler, die einem Lehrer folgen. Das war auch damals üblich so, nicht nur in Galiläa. Es gab ja nicht unser öffentliches Schulsystem. Also blieb einem gar nichts anderes übrig, wenn man was lernen und weiterkommen wollte, als für eine Weile mit einem Rabbi, mit einem weisen Mann mitzuziehen, um Gutes, um Lebenswichtiges zu hören und zu lernen. Und ich denke nicht, dass Petrus sich selbst als eine Ausnahmeerscheinung und Musterknaben ansah, der jetzt bald den himmlischen Lohn für seine Frömmigkeit kassieren kann. Viel später dann, im Mittelalter, da gab es genügend Mönche, die so dachten. Asketen waren das. Und wenn jetzt hier ein solcher Kamerad mit seinem groben Leinengewand, einem Strick als Gürtel und einer Tonsur stehen würde, der würde womöglich sagen, ja, das ist mein Bibelwort für heute. Ich bin es doch, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern verlassen hat und ins Kloster gegangen ist. Ich habe alles hinter mir gelassen, weil es bei mir, im Gegensatz zu den anderen, ja nur ums Reich Gottes geht. Und jetzt kann ich ja wohl auch damit rechnen, dass ich dafür entlohnt werde. Und sei es einmal im Himmel durch das ewige Leben. Ein schöner Handel ist das. Hier das Opfer, dort die Entschädigung, die Belohnung. Und nach mittelalterlicher Logik war dieser Deal mit Gott auch völlig plausibel. Ich gebe dir was, damit du mir was zurückgibst, möglichst mit guten Zinsen. Genau das hat damals Martin Luther in Bewegung gesetzt. Genau dagegen ist er angegangen. Gottes Liebe ist nicht käuflich, hat er gesagt. Gottes Gnade kannst du nicht bezahlen, dafür ist sie viel zu teuer. Gottes Gnade lässt sich nicht verdienen, es gibt sie nur geschenkt. Sie ist so teuer, dass es sie nur umsonst gibt. Von wegen, ich gebe, damit du zurückgibst. Wir haben bei Gott doch keinen Handelspartner vor uns, mit dem wir Geschäfte machen können. Als ob Petrus damals vor Jesus wie bei einem Autohändler erstmal ein gebrauchtes Fischerboot in Zahlung gegeben hätte. Vielleicht noch ein paar gute Taten obendrauf und schon stimmt das Geschäft. Martin Luther hatte damals längst entdeckt, unser Problem vor Gott sitzt ja viel tiefer, als dass wir es durch Verzicht und Askese oder durch gute Werke lösen könnten. Geradezu lächerlich ist das, was wir zustande bringen gegenüber dem, was längst kaputt gegangen ist. Und wie sollten wir Handelspartner Gottes werden, wenn wir mit Schuld belastet sind, wenn wir unserem Schicksal ausgeliefert sind, wenn wir ständig mit unseren eigenen inneren Abgründen konfrontiert sind? Was sollte die Trennung von Haus, Hof und Familie denn bringen, wenn es doch um eine Trennung zwischen Mensch und Gott geht? Das war und ist auch der eigentliche Hintergrund unseres Bibelwortes. Jesus zog damals nicht durchs Land, um jetzt einen göttlichen Kuhhandel anzubieten, im Sinne von, wenn du jetzt schön fleißig opferst, dann gelingt dir alles in Zeit und Ewigkeit. Ihm ging es auch nicht darum, das damalige Bildungssystem einfach nur durch einen guten Wanderunterricht noch etwas aufzupeppen, um die Lebensqualität seiner Zeitgenossen zu verbessern, durch ein paar spirituelle Ratschläge. Nein, jener Jesus von Nazareth zog als Mensch gewordene Liebe Gottes durchs Land, weil Gott das Elend der Menschen sah. Ihre Orientierungslosigkeit, auch ihre Hoffnungslosigkeit. Im Luthertext steht einmal, es jammerte ihn. Und da ist Gott gemeint. Und die Menschen schrien deshalb auch nach ihm, weil sonst niemand helfen konnte. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, hatte der Blinde geschrien. Buchstäblich geschrien. Weil es keinen gab, der ihm sonst helfen konnte. Merken Sie es geht um so viel mehr als nur um einen religiösen Deal mit Gott. Und was hätte der Mensch auch schon, was er Gott zum Handel anbieten könnte? Es ging damals auch um viel mehr als nur um einen religiösen Lebensentwurf. Nichts Geringeres als die Ewigkeit stand auf dem Spiel. Und ich denke, den Jüngern und auch den anderen Umstehenden fuhr damals der Schreck damals in die Glieder, als sie mitgehört hatten, was Jesus da von dem reichen Jüngling erwartet hatte. Genauso wie wir besaßen sie doch alle irgendwo etwas, brauchten das ja auch zum Leben. Und sie waren auch ehrlich genug, sich einzugestehen, wie sehr sie an dem allem auch hingen, was sie besaßen, was ihnen sonst lieb war. Und deshalb fragten sie, als der reiche Jüngling traurig davonging, reichlich irritiert, ich zitiere, wenn das so ist mit dem Besitz und dem Schatz im Himmel, wie soll das denn einer schaffen können? Wie soll denn da bloß einer selig werden? Und Jesus hat darauf geantwortet, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Kein Mensch kriegt das hin, nur Gott kann selig machen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber Gott ist es möglich. Dieser Satz scheint bei Petrus noch nicht gleich angekommen zu sein. Erschrocken sagt er, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen, sind dir nachgefolgt. Und womöglich klingt er auch noch nach, wir haben jetzt gar nichts mehr, was wir den Armen noch geben könnten, um so einen Schatz im Himmel zu erwirtschaften. Wie sollten wir das dann hinkriegen? Nochmal, ich denke nicht, dass Petrus einfach nur einen Handel im Sinn hat. Ich glaube nicht, dass er meinte, schau mal, wie viel Opfer haben wir schon gebracht, womit können wir denn jetzt rechnen? Rechne uns doch mal gewissermaßen unsere himmlische Rentenerwartung schon mal aus. Nein, bei Petrus und seinen Freunden stand wohl nichts Berechnendes im Vordergrund. Die hatten sich doch nicht für die Nachfolge Jesu entschieden, weil sie sich damit eine gute Lebensbilanz und eine gute Belohnung erhofften. Die hatten sich für Jesus entschieden, weil sie doch gar nicht anders konnten, als bei Christus zu sein. Wenn das wahr ist, dass hier ihnen in der Person Jesu, der ewige, der lebendige Gott selbst gegenübertritt, dann mussten sie einfach ihre Prioritäten neu ordnen. Bei einer Gottesbegegnung ist das so. Und Petrus verließ sein Fischernetz, Matthäus seine einträgliche Zollstation. Das war kein frommes Opfer, kein religiöser Deal, das war ein Perspektivenwechsel hinein in die Gegenwart Gottes. So wie wir das bei Hiob auch kennen. Sie kennen die große Geschichte des Alten Testamentes, wo es letztlich um die Frage geht, was bringt eigentlich der Glaube? Und die Antwort heißt, nichts. Aber Gott ist um seiner selbst willen interessant, nicht weil er uns dies oder jenes bietet im Leben. Wenn du es mit Gott zu tun hast, dann ist klar, wohin die Richtung geht. Und dass der Hiob dann am Ende belohnt wird, ist nur noch eine Ergänzung. Es ist nicht die eigentliche Pointe des Hiob-Buches. Die Jünger damals haben ihre Absicherungen aufgegeben, weil sie von der Wirklichkeit Gottes erfasst wurden. Und hinter ihnen lag nicht eine Katastrophe, nicht eine Wendung nach unten, wohl aber eine Anastrophe, eine Wendung nach oben. Ihr Leben hatte einen Knick bekommen. Und jetzt standen sie tatsächlich da, ohne Haus, ohne Auskommen. Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sich zwar nicht fordernd, aber vielleicht sogar etwas zweifelnd in diesem Moment an Jesus wandte. Das würde eher zu ihm passen. So kennen wir ihn auch aus anderen Stellen. Er ist kein Glaubensheld. Und vielleicht sah Petrus in diesem Moment dem jungen Mann noch nach, dachte sich, wer sagt eigentlich, dass der sich jetzt gerade falsch entschieden hat und wir uns richtig? Wer sagt denn, dass unser Leben einen guten Verlauf nimmt, wenn wir nun Jesus nachfolgen? Und ich bin sicher, Sie kennen auch solche Momente, wo nicht der Glaube, nicht das Gottvertrauen, sondern die Sorge wieder hochdrückt, weil sie womöglich auch nie richtig beendet, sondern immer nur verdrängt wurde von uns. Und Jesus antwortete damals Petrus und damit indirekt auch uns: Wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, ich sage euch. Das sind immer die ganz starken Aussagen von Jesus. Darauf kannst du dich jetzt verlassen, was jetzt kommt. Keiner, der um des Reiches Gottes Willen Nachteile in Kauf nimmt, wird von mir hängen gelassen. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Petrus. Dein Leben wird aufgehen, meint er damit, auch wenn du das im Moment noch nicht überblickst. Ich lass dich nicht fallen. Ich bleib dran an dir. Im Rückblick wirst du staunen, was du alles gewonnen hast. Trotz all der Durststrecken, trotz der müden Füße, auch trotz der Verfolgung, der du später einmal zusammen mit anderen Christen ausgesetzt sein wirst. Das Leben von Petrus verlief alles andere als glatt. Du wirst dein Leben lang spüren, was es heißt, bei Gott eine Heimat zu haben. Du wirst sensibel werden für die Schönheit seiner Schöpfung. Du wirst neu ins Staunen kommen, auch über den Reichtum der Liebe, auch der zwischenmenschlichen Begegnungen. Und vor allem wirst du getragen werden von Hoffnung. Ja, aber noch mehr von der Vorfreude auf das, was noch kommt. Oh ja, sagt damit Jesus zu Petrus, der Glaube lohnt sich für dich. So wie ein unglaublich reicher Schatz ist er für dich. Und das oft nicht im direkten Vergleich zu anderen, die es vielleicht vermeintlich leichter haben, gerade im Leben, weil sie sich nicht an Regeln halten, oft nur an sich selbst denken. Aber aufs Ganze betrachtet lohnt der Glaube sich, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Wörtlich heißt es, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Mitbrüder oder Eltern oder Kinder verlässt um das Reiches Gottes Willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt. Das ewige Leben. Wohlgemerkt, das ewige Leben bezieht sich hier nicht nur auf die zukünftige Welt, sondern auch schon auf diese Zeit. Es ist das Leben, das jetzt schon aus der Ewigkeit zu uns hineinragt. Das ist gemeint mit Glauben. Und dann weitet sich ja das Gespräch. Jesus wendet sich an alle 12, heißt es weiter im Lukas-Evangelium. Das gehört auch noch zu unserem Predigttext. Was er jetzt sagen muss, das sollen alle hören. Weil beide Botschaften gelten, die von der Sorglosigkeit und die, mit denen er sie jetzt nochmals anspricht. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger werden das damals noch nicht verstanden haben. Erst im Rückblick war alles klar. Sorget nicht. Das sagt der, der eigentlich allen Grund gehabt hätte, sich Sorgen zu machen. Sorget nicht, das sagt der, der in die Hölle hinabgestiegen ist. Sorget nicht, das sagt aber auch der, der am dritten Tag den Tod besiegt hat. Und deshalb können wir uns das Thema des heutigen Sonntags zu eigen machen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Denn darin sorgt er für euch. Und das gilt hier in Gomaringen, in immer noch so behüteten Deutschland, wie auch in den anderen Regionen dieser Erde, sei es im Atlasgebirge oder auch in Libyen. Amen.